Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Michael von Brück, sind Sie ein toleranter Mensch?
Ja, das sollten Sie die Menschen fragen, die mit mir nächsten Umgang haben. Familie, Arbeitskolleginnen und Kollegen und so weiter. Das können die besser beurteilen als ich selbst. Wenn Sie mich nach meiner Selbsteinschätzung fragen, dann sage ich tolerant ja, aber in Grenzen.
Wo sind Ihre Grenzen? Was dulden Sie nicht?
Heuchelei, Dummheit, die so tut, als wäre sie Klugheit. Und davon haben wir genug in der Welt. Und ich glaube, Toleranz, und wir werden ja über den Begriff noch sprechen, man muss ja natürlich ganz verschiedene Arten von Toleranz unterscheiden. Toleranz hat in jedem Fall auch ihre Grenzen, wo Leid geschieht, wo bewusst oder unbewusst Unrecht geschieht. Da muss man eingreifen und Toleranz kommt an ihre Grenzen.
Michael von Brück, was ist Toleranz?
Es gibt eine Toleranz aus Agnostizismus. Also man lässt die Dinge gelten, weil man eh nichts wissen kann.
Also Gleichgültigkeit.
Eine gewisse Gleichgültigkeit, entweder weil man mit Religion sowieso nicht so viel am Hut hat, weil man eher säkular orientiert ist oder materialistisch. Und warum sollen sich die Religionen streiten? Wahrheit gibt es nicht, Wahrheit kann man nicht erkennen. Also lässt man alles gelten. Das ist eine schwierige Position, weil sie keine Konturschärfe hat, weil sie nicht erlaubt, nun eben auch Maßstäbe zu setzen. Und wir brauchen Maßstäbe in unserem Leben. Sonst nimmt die Torheit und auch dann wieder die Gewalt überhand. Das ist also eine Toleranz des Geltenlassens aus Gleichgültigkeit. Die kann nicht gemeint sein. Aber es gibt eine Toleranz der Weisheit. Die besteht darin, dass man sagt, ja, es gibt so etwas wie Wahrheit, aber erstens, wir haben die Wahrheit nie, weil wir in unseren Erkenntnismöglichkeiten begrenzt sind, und zwar nicht nur im Bereich der Religion oder der Kunst, sondern auch in der Wissenschaft. Es gibt keine unumstößliche Wahrheit, außer vielleicht in den Sätzen der Mathematik, aber die sind formal und abstrakt. Alles, was wir erkennen, ist falsifizierbar und wird durch weitere Erkenntnis korrigiert. Und so ist es natürlich auch in Religionen. Wir können zwar annehmen, auch in den Offenbarungsreligionen, Christentum, Islam, Judentum und so, wir können annehmen, Gott hat gesprochen, aber was das bedeutet, wie das zu interpretieren ist, wie wir das zu verstehen haben, das ist offen. Die gesamte Religionsgeschichte zeigt das ja. Also eine Toleranz aus Bescheidenheit, aus der Erkenntnis, dass unsere Erkenntnis begrenzt ist. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber für viele Menschen, auch gerade für solche, die Religion nun gebrauchen, um sich selbst Identität zu geben und vielleicht diese Identität auch durchzusetzen, keineswegs selbstverständlich.
Sie, Michael von Brück, kennen sich aus in den westlichen und in den östlichen Religionen. Gibt es aus Ihrer Sicht tolerante und weniger tolerante Religionen?
Wissen Sie, Religionen sind in sich ungeheuer komplexe Gebilde. Es gibt weder das Christentum noch den Buddhismus noch den Islam. Und daher kann man auch sehr schwer sagen, ist diese Religion in sich oder aus sich heraus tolerant? Geben wir mal ein Beispiel. Der Islam ist natürlich jetzt hier das Schreckgespenst Nummer eins in der gegenwärtigen internationalen Debatte. Der Islam zeigt sich, übrigens natürlich, wenn man genau hinschaut, nur in bestimmten Regionen und in bestimmten Ausprägungsformen als außerordentlich intolerant in der gegenwärtigen Welt. Denken Sie an Iran, an bestimmte schiitische Machtmuster, die dort praktiziert werden. Oder man denke an fundamentalistische Strömungen im sunnitischen Islam, Wahhabismus in Saudi-Arabien und so weiter. Das ist zweifellos richtig und das ist zweifellos eine Diagnose, die so gestellt werden muss, wobei man hinzufügen muss, es gibt ganz andere Formen des Islam, etwa in Indonesien oder auch in Indien oder in vielen Gegenden der Welt, auch dort, wo heute also der Streit besonders heftig ist, etwa in Pakistan, Afghanistan, in diesen Gegenden gibt es einen Volksislam, einen vom Sufismus geprägten Islam, der ganz anders ist. Aber nehmen wir mal diesen intoleranten Islam. Der steht aber nicht für den Islam schlechthin. Es gibt andere Phasen in der Geschichte des Islam. Wenn wir etwa zum Beispiel in die Frühzeit denken, 8. bis 9. Jahrhundert, an die umayyadische Kalifat, an die Situation in Syrien in dieser Zeit, als der Islam sich ausbreitete von der arabischen Halbinsel aus und diese Gebiete eroberte, ja in wenigen Jahrzehnten ein riesiges Weltreich sich zusammen erobert hat, da gab es durchaus die Möglichkeit für die sogenannten Schriftbesitzer, also die anderen Religionen des Buches, das waren die Juden und die Christen, in einer Weise unter islamischer Herrschaft leben zu können, die viel freizügiger war, als das christliche Gruppen unter der Herrschaft anderer christlicher Gruppen konnten. Also zum Beispiel Nestorianer, die eine andere Christologie hatten als die byzantinische Reichskirche und die ausgewiesen wurden, die emigrieren mussten bis hin nach China, die lebten unter islamischer Oberhoheit viel besser als unter der christlichen Glaubensgeschwister, die anderer Meinung waren. Also solche Phasen gab es auch im Islam. Man wird also nicht sagen können, der Islam ist intolerant. Das Gleiche wäre jetzt vom Christentum zu sagen. Sie haben dort Phasen und Epochen, die von außerordentlich scharfer Auseinandersetzung, intoleranter Auseinandersetzung geprägt sind. Denken wir an die Katharerkriege, an die Ketzerverfolgungen oder auch noch bis ins 19. Jahrhundert, den Syllabus der katholischen Kirche, in dem so ziemlich alles auf den Index gesetzt wurde, was moderne Wissenschaften von Galilei bis zu Darwin darstellten. Oder auch in der Reformation, ich will jetzt nicht die katholische Kirche allein erwähnen, denken Sie an Calvinismus, an Calvin selbst, an sein, ja man muss schon sagen, Terrorregime in Genf. Das war nur nicht gerade von Toleranz gekennzeichnet gegenüber Andersdenkenden. Umgekehrt gilt zum Beispiel der Buddhismus nun gerade als die tolerante und friedfertige Religion, was nicht heißt, dass es nicht in der buddhistischen Geschichte, zum Beispiel Tibets, aber auch Japans, Phasen und Situationen gegeben hätte, in denen mit Gewalt gegen andere, Andersdenkende, Anderslebende vorgegangen worden wäre.
Was würden Sie denn sagen, Michael von Brück, wann werden Religionen intolerant? Hat das immer mit geschichtlichen, mit politischen Umgebungsbedingungen zu tun oder hat das mit der Religion an sich zu tun?
Ja, das ist nun eine sehr schwierige Frage. Und wir haben ja hier unterschiedliche Antworten und die sind strittig in der gegenwärtigen Diskussion. Die einen sagen, Religionen an sich sind gut und sind friedfertig, lieben den Menschen und tragen zum Wohlergehen der Menschheit bei. Und die gewaltsamen Phasen, die intoleranten Phasen in ihrer Geschichte sind nur dem Missbrauch geschuldet, in dem also wirtschaftliche, politische und andere Interessen die Religion sozusagen korrumpieren. Andere sagen, Religion hat überhaupt nichts mit Gewalt zu tun. Gewalt ist ein Problem der Politik und der Durchsetzung des Menschen gegen andere Menschen und das betrifft dann Religionen genauso wie Wirtschaftssysteme oder anderes. Und die Dritten sagen, es liegt in der Religion selbst ein gefährliches Moment des Absolutheitsanspruches, des Machtanspruches, der dazu tendiert, zur Gewalt und zur Intoleranz zu neigen. Und ich zähle eher zu der dritten Gruppe. Aus der Erfahrung heraus, dass natürlich Religionen einerseits ein universales Bild der Menschheit haben, dass sie also ein Bild von der Einheit, von der Ganzheit haben, was heute ja also geradezu in ist, dass sie aber andererseits natürlich dieses ihr je konkretes eigenes Bild durchzusetzen versuchen, weil sie meinen, das ist richtig und das ist die Wahrheit. Nun gibt es in den Religionen selbst aber Korrektive, und zwar in allen Religionen kennt man das, die wiederum sagen, ja, aber dein Bild von der Wahrheit ist eben dein Bild. Um es mal ganz einfach auszudrücken, wir haben Gott nie in unserer Hand und in unserer Definition, sondern immer nur unsere eigenen Bilder von Gott. Und sei das, was wir glauben, uns noch so wichtig und so wertvoll und so gültig für uns, so ist es doch in unserer Sprache ausgedrückt, in unseren Bildern, in unserer jeweiligen sozialen Form nur eine Möglichkeit. Denn Religionen, wenn man in die Geschichte schaut, sind plural. Auch wenn sie sich auf eine und dieselbe Stifterfigur, Gründungsfigur, wie auch immer, berufen. Christen werden das dann meistens damit argumentieren, dass sie sagen, ja gut, das Neue Testament selbst ist ja schon pluralistisch. Es gibt nicht ein Evangelium, was von Jesus erzählt, sondern vier verschiedene. Und die sind sehr verschieden. Aber das Gleiche gilt für den Koran. Der Koran hat ganz widersprüchliche Aussagen zu allen Fragen, die wir jetzt annehmen können, weil er eben auch über etwa 20 Jahre hin entstanden ist, selbst wenn man davon ausgeht, wie die Muslime das tun, es ist eine Offenbarung an Mohammed, dann ist das nicht auf einmal passiert, sondern über längere Zeiten hinweg und man kann deutlich erkennen, da gibt es Unterschiede in der mekkanischen Zeit und in der medinensischen Zeit und sowas. Da gibt es also auch eine gewisse Zeitgebundenheit. Und wenngleich einige, zurzeit relativ viele muslimische Gelehrte dies vielleicht ablehnen, so hat es Zeiten gegeben, in denen eine pluralistische Auslegung des Rechtes etwa, der Scharia, selbstverständlich war.
Nehmen wir mal eine gläubige Christin, die davon überzeugt ist, dass Jesus Christus alle Menschen erlöst hat. Sie begegnet einem ebenso überzeugten Muslim, der davon ausgeht, dass Mohammed die letztgültige Offenbarung empfangen hat. Wie können diese zwei Menschen nun konstruktiv, aber auch ehrlich miteinander reden, einander begegnen, einen interreligiösen Dialog führen, heute, jetzt hier im Westen?
Darf ich darauf mit einem Witz antworten? Wir sehen einen Witz, den ich in Indien kennengelernt habe, der aber von einer japanischen Situation handelt, der aber genau auf dieses Thema eingeht. Kommt ein Evangelikaler, also sehr fromm, strammer Missionar in Japan an und kommt zu einem buddhistischen Zen-Meister und fragt den: Bekennst du Jesus als den wahren Gott? Und er sagt: Nein, das ist nicht meine Sprache und meine Glaubenswelt. Ja, aber kannst du nicht sehen, dass Jesus ein ganz großer, bedeutender Religionslehrer ist? Ja, das kann ich sehen. Der Missionar ist ganz begeistert und geht wieder weg und überlegt, aber das reicht noch nicht. Er kommt zurück zu dem Zen-Meister und fragt ihn: Ja, kannst du nicht erkennen, dass der ein einzigartiger Lehrer der Menschheit ist, dem kein anderer in dieser Art gleicht? Und der Zen-Meister: Ja, sicher ist der einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Lehrer ist einzigartig. Der Missionar geht ziemlich vergnügt und befriedigt von dannen und denkt: Also ich habe den immerhin, diesen sturen Buddhisten, dazu gebracht, zu bekennen, dass Jesus einzigartig ist. Und aber sagt: Aber das hat, der hat ja nun noch nicht bekannt, dass Jesus der einzige Sohn Gottes ist. Und er geht zurück zu dem Zen-Meister und sagt: Ja, kannst du dir nicht vorstellen, dass Jesus, dieser großartige Gestalt, der wahre und einzige Sohn Gottes ist? Und da sagt der Zen-Meister: Ja, in der Sprache, in der du dich auszudrücken pflegst, kann ich schon durchaus sagen, das ist der Sohn Gottes, der für die Welt, gesamte Welt Bedeutung hat und durch seine Präsenz und sein Licht alle erlöst. Und der Missionar ist ganz begeistert und läuft davon und an der Ecke trifft er Jesus. Und er erzählt: Herr Jesus, ich habe diesen Heiden dazu gebracht, zu bekennen, dass du der Sohn Gottes bist. Und Jesus antwortet und sagt: Und was hat es dir gebracht, außer dass es dein christliches Ego aufgebläht hat? Das ist genau die Situation. Wozu bekenne ich oder wozu bin ich davon überzeugt, dass eine bestimmte Glaubenshaltung, die ich habe, also eine existenzielle Überzeugung, was ich für mich für wahr halte, nun unbedingt in dieser Form für einen anderen gelten muss. Das kann sehr häufig eigene Unsicherheit sein. Und da sind wir bei einer der Wurzeln, die Sie vorhin ansprachen. Warum? Intoleranz. Intoleranz kommt meistens aus Angst. Also Angst oder Machtstreben, das sind so die zwei Grundmotive. Es hängt mit Identität zusammen. Wenn ich eine Identität habe, der ich ganz tief verwurzelt bin, in der ich mich zu Hause fühle, in der ich sicher bin, in der ich also, sagen wir mal, bescheiden, relativ angstfrei lebe, dann habe ich es nicht nötig, davon abhängig zu sein, dass alle anderen diese meine Lebensform, diese meine Religion, diese meine Anschauungsform, Formulierungsform, dogmatische Form auch teilen, sondern ich kann in großer Freiheit zulassen, dass andere sich das anders vorstellen. Und frage dann, wie das ja Jesus selbst tut im Evangelium und wie es bei Nathan dem Weisen dann formuliert ist, was für Früchte bringt das? Ich schaue also danach, lebt der Betreffende das auch, wirkt es sich aus für sein Leben, macht es ihn selbst frei, macht es ihn frei zur Liebe, macht es ihn frei, Dummheit, Egozentrismus und Trägheit zu überwinden. Wenn ja, dann ist dort, und das ist gut christlich formuliert, der gute Geist, der göttliche Geist am Werk, das Pneuma Hagion, der Heilige Geist, buddhistisch gesprochen, es ist eine Entfaltung der Buddha-Natur, oder in anderen Formen wieder anders gesprochen, die Religionen haben dann natürlich verschiedene Begriffe. Wenn nein, dann muss ich fragen, was ist eigentlich das Motiv? Also man kann, und da bin ich ganz mit Lessing einverstanden, und es gibt noch keine wirklich, mir scheint, bessere Formulierung, doch die Wirkung einer Anschauung nur daran sehen, was sie tatsächlich bewirkt. Es kommt doch darauf an, dass wir uns gegenseitig unterstützen, unser Leben zu Gott zu bekehren und nicht uns gegenseitig zu unserer jeweiligen Anschauung von Gott zu bekehren. So könnten sie auch diese beiden Frauen machen, von denen sie eben gesprochen hatten. Wenn sie wirklich in ihrer Liebe, in ihrer Überzeugung ihr Leben leben, dann können sie einander umarmen. Wenn sie selbst unsicher sind oder wenn sie Machtansprüche haben, dann werden sie einander gegenseitig an die Gurgel gehen.
Sie scheuen sich nicht, den Ausdruck Dummheit zu gebrauchen, um Menschen zu beschreiben, die keine Neugier haben auf das andere.
Genau, also ich habe ja in einem meiner Bücher das Böse unter diesen drei Kategorien versucht, in moderner Sprache zu formulieren. Dummheit, Trägheit und Egozentrismus. Und unter Dummheit verstehe ich in der Tat das Abgekapseltsein, also die Ignoranz, die Meinung zu haben, man hätte schon alles. Der Mensch ist ja von Natur aus neugierig. Schauen Sie sich die Kinder an, nicht? Also die wollen alles erkennen, die wollen gerade das Fremde erkennen. Ja, bis dahin, dass sie sich wehtun im Erproben und Ausprobieren des anderen. Das wird uns dann ausgetrieben im Laufe unserer Sozialisation. Wir dürfen dann nur noch eben in bestimmten Grenzen denken, experimentieren und handeln. Und dort, wo der Mensch kreativ wird, also zum Beispiel, wo Wissenschaften kreativ werden, ist diese Kreativität immer damit verbunden, dass eine Grenzüberschreitung passiert. Also Grenzen zu überschreiten ist gerade Ausdruck des Kreativen, ist gerade Ausdruck des Menschlichen. In Grenzen zu bleiben, weil sie nun mal gezogen sind und weil sie andere für mich gezogen haben, ist Ausdruck der Dummheit. Dummheit ist also nicht einfach Nichtwissen. Nichtwissen kann ich verändern, indem ich etwas lerne, sondern Dummheit ist nicht wissen wollen. Dummheit ist der Mangel an Kritik, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber, jeder Lebensform gegenüber.
Stichwort Dummheit, Überwindung der Dummheit. Der Philosoph und Aufklärer Immanuel Kant sagte es ja so: Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Michael von Brück, taugt Toleranz als universales Prinzip? Toleranz ist ja doch ein Kind der Aufklärung.
Es ist zumindest in unserer kulturellen Form tatsächlich mit der Aufklärung ein großes Thema geworden, wenn man also jetzt die Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ansetzt. Aber es gab natürlich Ideen, Gedanken, Formen, die genau das Gleiche in anderer Sprache sagten, schon lange vorher. Man denke etwa an das 15. Jahrhundert, Nikolaus von Kues, oder in Spanien Ramon Llull oder andere, die auf die anderen Religionen zugingen in dem Sinne. Aber gut, in der Aufklärung wird das nun vor allem politische Realität. Und es wird dezidiert formuliert aufgrund zweier Prinzipien. Das eine Prinzip ist das Prinzip der Vernunft. Das heißt, die Vernunft, die logische Ableitung, das, was dem Menschen unmittelbar einleuchtet, das ist, was uns allen gemeinsam ist, darauf können wir bauen. Und das Zweite ist, das, was ich schon angedeutet hatte vorhin, die Historisierung. Denn wir sehen, dass in den verschiedenen historischen Epochen ja die eine Religion, die meinetwegen die wahre sein soll, sich aber ganz verschieden darstellt. Und die Aufklärung ist somit also der Anfang wirklich historischer, kritisch-historischer Forschung und erlaubt dadurch Toleranz. Nun gibt es aber in anderen Kulturen Pendants dazu. Also in der indischen Kultur könnte ich Ihnen viele Beispiele zeigen oder in der chinesischen Kultur, wo das in anderer Form, in anderer Sprache und mit anderen politischen Konsequenzen aber im Prinzip auch so gedacht worden ist. Wenn es zum Beispiel im Mahabharata heißt, also das sind uralte indische Schriften, die bis ins erste, möglicherweise zweite vorchristliche Jahrtausend zurückgehen, da heißt es, es ist ein Gott, aber er zeigt sich in vielen Namen. Und auf diese Weise kann der Hinduismus ungeheuer akkommodativ sein. Das heißt, er kann also alles, was irgendwie hinzukommt, von außen oder von innen an neuen Erkenntnissen integrieren. Und das tut er bis heute so. Oder wenn der Buddhismus etwa sagt, der Buddha auftritt und dann sagt, alle Begriffe sind nichts als Projektionen, mentale Projektionen. Alle Abgrenzungen sind mentale Projektionen. Man muss also jenseits dieser mentalen Projektionen gehen, um das Wahre zu finden. Dann ist das eine Möglichkeit, diese verschiedenen Projektionen gelten zu lassen und damit also eine tolerante Haltung zu entwickeln.
Sie sind ja nicht nur Theologieprofessor und Professor für Religionswissenschaften, sondern auch Zen- und Yogalehrer. Was haben Sie persönlich in Bezug auf Toleranz von östlichen Religionen gelernt, vom Buddhismus und vom Hinduismus?
Also zweierlei. Ich habe erstens, und das ist vielleicht das, was Sie überrascht, in Japan oder auch in Indien auch Intoleranz kennengelernt. Der einen Schule gegen die andere, des einen Lehrers gegen den anderen. Intoleranz aufgrund von Neid, aufgrund von Machtansprüchen, aufgrund von den üblichen menschlichen, sagen wir, Gebrechen. Ich habe aber durch meine Praxis, durch die Meditationspraxis selbst gelernt, dass ich all diese verschiedenen Anschauungen und Anschauungsformen schätzen kann, dass ich sie für mich als wunderbare Ausdrucksformen des menschlichen Geistes anerkennen kann und auch in ihnen leben kann, aber gleichzeitig weiß, das ist es nicht, sondern das Eigentliche, das Wahre, das Wirkliche, wie immer ich das jetzt bezeichnen soll, und darüber könnten wir selbst eine Stunde philosophieren, das ist etwas, was ich jenseits von Sprache, aber immer durch Sprache, aber in einem meditativen Bewusstsein der vollkommenen Konzentration, der Einheit, in einer ganz dezidiert existenziellen Erfahrung vollzieht. Und das trennt mich nicht von all dem anderen, trennt mich nicht von Christentum, trennt mich nicht vom Buddhismus, trennt mich nicht vom Islam, sondern macht mich ganz offen. Eine Toleranz, die mehr ist als gewähren lassen oder Gleichgültigkeit, die tief in einer inneren Erfahrung begründet ist, sollte eine Toleranz werden, die wirklich eine spirituelle Tiefe hat. Und genau das ist es, was ich in meiner Praxis der östlichen Traditionen nicht nur kennengelernt, sondern glaube, gelernt zu haben.
Sie reden von der spirituellen Tiefe, die es braucht, um eine fruchtbare Toleranz zu erreichen. Sie sagen auch, dass es keinen Frieden und keine Toleranz geben kann, solange es eine dermaßen große Kluft zwischen reichen und armen Völkern gibt.
Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wer hier trennt oder wer hier sagt, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun, der hat weder die Spiritualität tief erfahren, noch weiß er, was die politischen Ansprüche sind und die politischen Notwendigkeiten. Wenn ich in einer tiefen geistigen Erfahrung die Einheit aller Lebewesen, die Einheit der ganzen Welt erfahre, und darum geht es ja, das kann verschieden sein und ich drücke es verschieden aus, aber es ist diese Einheit, dann ist es unmöglich, existenziell unmöglich, dass ich ein anderes Lebewesen leiden sehe. Es bezieht sich nicht nur auf die Menschen, sondern auch auf die Tiere, auf die gesamte Natur. Das heißt, der Drang, die anderen Lebewesen im gleichen Niveau oder in der gleichen liebevollen Umgebung zu haben, wie ich selbst sein möchte, ergibt sich automatisch. Das heißt, die Gerechtigkeit ist nicht ein Imperativ, du musst jetzt das und das teilen oder dies und das tun, sondern ist ein Indikativ. Also ergibt sich von selbst aus dieser spirituellen Erfahrung. Und zwar nicht im abstrakten Sinne. Es ist ja relativ leicht, sagen wir mal, jedes Mal zu Weihnachten für Miserio oder Brot für die Welt 1.000 Euro zu spenden oder jetzt nur etwas zu sagen. Aber meinen Nachbarn oder den Arbeitslosen in der Straße weiter unten oder den Bettler unter der Brücke in München verachtungsvoll oder beschämt oder mit welcher Haltung auch immer beiseite liegen zu lassen. Also aus der spirituellen Praxis, und Sie merken, ich werde ganz innerlich auch aufgewühlt, aus der spirituellen Praxis ergibt sich ganz von selbst der Zugang zu leidenden Menschen. Und auf solche Menschen in meinem nächsten Umfeld, ich kann nicht die Welt erlösen, aber ich kann im Umfeld, in dem ich lebe, Freude und Licht ausstrahlen. Und das ist es, was aus der spirituellen Haltung kommt. Und wenn ich dann in die politische Dimension gehe, dann in dem Sinne, schaut genau hin, schaut in euer Innerstes, dann erlebt ihr die Einheit mit der gesamten Schöpfung. Das heißt, ich würde in diesem Zusammenhang auch wieder die Formulierung stark machen, die Karl Friedrich von Weizsäcker einmal geprägt hat, dass wir diese Frage nur lösen können, indem wir eine Art Weltinnenpolitik betreiben.
Weltinnenpolitik, das heißt?
Die anderen Länder, die anderen Kontinente als unsere Nachbarn wahrnehmen. Also als unsere Nachbarn, die wir nicht durch Abgrenzung oder Ausgrenzung uns fernhalten können, von den wirtschaftlichen Prozessen, von den politischen Prozessen, von den kulturellen Prozessen her gesehen, sondern die wir integrieren müssen, um selbst zu überleben. Schauen Sie, Identität entsteht durch Abgrenzung und durch Integration. Das ist in der Individualpsychologie genauso wie in der bei ganzen Völkern oder bei Religionen, bei Kulturen. Es ist immer im Austausch mit dem anderen, dass ich mich selbst entdecke. Und dieser Austausch passiert einerseits, indem ich mich abgrenze. Ich bin nicht du. Dadurch entdecke ich mich. So ist das beim Kleinkind, dass ich von der Mutter abzugrenzen lernt. Indem es aber gleichzeitig, indem ich aufnehme und lerne von dem anderen, werde ich ich selbst. Also dies ist ein Grundgesetz der Identitätsbildung und trifft auch für Kulturen zu. Wenn dieser Prozess einseitig wird oder wenn er abgeschnitten wird, wenn ich also Angst habe, mich selbst zu verlieren, aufgrund zum Beispiel von einer übermächtigen Andersheit der Dinge, die auf mich zukommen, also Stichwort Globalisierung, wenn ich das Gefühl habe, etwa in der arabischen Welt oder in der indischen Welt, es überschwemmt mich geradezu eine Welle von dort aus her gesehen, dekadenten westlichen Konsummustern, dann grenze ich mich ab. Und das ist eine der Quellen für den Fundamentalismus. Wenn ich einem Menschen ein Forum biete, auf dem er sich ausdrücken kann, auf dem er unter Umständen auch seine eigenen Frustrationen herausschreien kann, was immer, dann schießt er nicht. Wenn ich ihn daran hindere, sich zu beteiligen am Diskurs, dann wird er irgendwann schießen.
Michael von Brück, vor uns liegt ein neues Jahr, eine neue Dekade sogar. Welche Prognose stellen Sie? Erwartet uns in Zukunft mehr Fundamentalismus oder mehr Toleranz? Und auf welcher Seite werden die Weltreligionen stehen?
Das ist ganz schwer zu sagen und ich mag diese Prognose als solche auch nicht abgeben, denn das hängt ganz und gar daran, wie wir handeln. Diese Dinge kommen nicht über uns wie ein Geschick, sondern wir selbst gestalten die Geschichte. Und mir scheint, das, was notwendig ist, ist Bildung, Bildung, Bildung. Und zwar intern in unseren Gesellschaften selber, vom Kindergarten angefangen, bis zu UNESCO und bis zu den entsprechenden Möglichkeiten, in denen Religionen nun also miteinander ins Gespräch kommen. Und zwar nicht nur die Religionsführer, das ist immer relativ leicht, sondern Basisgruppen, Basisinitiativen in Afrika, in Lateinamerika und so weiter ein Gehör bekommen. Die Medien spielen eine ganz große Rolle. Oft wollen ja solche Menschen nur in die Medien kommen und tun alles Mögliche, um gehört zu werden. Die Medien müssen sich pluralisieren in dieser Hinsicht, dass wir also tatsächlich Initiativen starten, also nicht nur, ökologischen Kaffee von dort und da kaufen aus entsprechenden Projekten, sondern auch Meinungen, Anschauungen, kulturelle Formen, Ausdrucksformen, die dort an der Basis entstehen, verstärken. Und so eine Pluralisierung und auch, wie mir scheint, Demokratisierung des gesamten kulturellen Betriebs läuft natürlich entgegen den zentralisierenden Mechanismen des kapitalistischen Marktes, der alles in eine Hand zu drücken versucht. Aber genau diese Gegenkräfte anzustoßen, also auch Basiskräfte anzustoßen, NGOs anzustoßen, alles, was es in dieser Hinsicht gibt, das scheint mir der Weg zu sein, diese Tendenz in Fundamentalismen und zerstörerische Strukturen zu überwinden. Und wir werden das ernten, was wir säen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.